Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom.
You cannot be serious. Andreas Eckhoff ist seit über 40 Jahren Journalist, heute selbstständiger Unternehmer und er war bei allen Grand Slam Turnieren und hat unter anderem Jannik Noor getroffen und legendäre Geschichten im New Yorker Madison Square Garden erlebt. Viel Spaß heute mit Andreas Eckhoff.
Servus Herr Eckhoff, Carly Underberg hier. Wir beide mit Tennismagazin Blut in den Adern. Ich freue mich sehr für die beiden Jungs, dass sie jetzt heute Gast sind, denn da ist jetzt endlich mal journalistische Expertise aus dem Tennissport tatsächlich da anwesend. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich habe eine Frage an Sie, die uns alle umtreibt, uns alle Journalisten. Wann erleben wir wieder einen Tennisboom in Deutschland? Und die Frage aller Fragen, ist Sascha Zverev derjenige, der dafür sorgen kann? Gewinnt Sascha einen Grand Slam, erleben wir dann wieder einen kleinen Boom in Deutschland? Es wäre uns doch einzuwünschen. Liebe Grüße aus Berlin nach Hamburg. Servus, Bussi, Baba.
Das war unser ehemaliger Gast Carly Underberg. Folge Nummer 4 kann man nachhören. Unser heutiger Gast Andreas Eckhoff hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Carly Underberg. Andreas, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Und ja, Carly Underberg und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Meine erste journalistische Station war tatsächlich das Tennismagazin. Ich habe angefangen 1986 im Grunde mit dem zweiten Wimbledon-Sieg von Boris Becker. War 3-4 Jahre da und heute schließt sich der Kreis, da wir mit unserer Agentur iMedia seit gut einem Jahr das Magazin Tennis Sport umsetzen als externer Dienstleister. Das ist ein kleines Magazin für Trainer, für Tennisschulen, für Reiseveranstalter. Das gehört dem Verlag ja Media und wir machen diese kleine Schwester des großen Tennismagazins redaktionell. So schließt sich für uns der Kreis, was wir wunderbar finden, weil wir sind alles Tennis-Nerds.
Was sagst du zur Frage von Carly? Tennis-Boom und Sascha Zverev. Könnte er derjenige sein, der einen eventuellen Tennis-Boom auslöst in Deutschland?
Ich fange mal mit der Boom-Frage an. Ich finde, es gibt einen Tennis-Boom in Deutschland. Dieser Boom ist nicht mehr so wahnsinnig sichtbar wie zu Boris Beckers, Steffi Graf-Zeiten, wo Oma Müller nachts aufgestanden ist, um Tennis zu gucken. Aber der Boom, der heute da ist, finde ich, ist so, dass viele Kinder, viele Jugendliche fangen an, Tennis zu spielen und nicht, weil es einen Boris Becker gibt, sondern weil sie den Sport irgendwie geil finden. Und Erwachsene sind in den letzten 1-2 Jahren zum Tennis gekommen, weil sie auch den Sport gut finden und weil in Corona-Zeiten eben, man konnte das draußen machen, es hat Spaß gemacht, man konnte sich bewegen. Und ich habe, letztens habe ich gelesen, das ist ein ganz kleiner Verein, HT16 in Hamburg,
ja, am Hammerpark.
Die haben 3 Plätze, 4 Plätze, weiß ich gar nicht. Die haben Aufnahmestopp. Mhm. Also das ist für mich schon ein Boom. Und Alexander Zverev, ja, ich glaube, der macht es. Ich glaube auch, er wird ein Grand Slam Turnier gewinnen irgendwann. Der hat jetzt natürlich eine schwere Zeit, sowohl hinter sich als auch vor sich, weil der alte große Tennisweise Thomas Muster hat immer gesagt, man braucht 4-mal so viel Zeit, um zurückzukommen, wie man verletzt war. Und ich glaube, Zverev war 7 Monate weg.
Ja,
4-mal 7 sind 28.
Dann sind
das
zweieinhalb
ist
Jahre.
Eine ganze Zeit. Mhm. Mhm. Aber mal gucken. Also ich glaube, dass er seinen Weg geht und ich glaube auch, dass er einer ist für ein Grand Slam Turnier.
Du bist Jahrgang 61, also fast unser Jahrgang, Doublette 76. Wir sind eine Generation, würde ich mal sagen.
Ja.
ein bisschen Luft dazwischen. Wer hat dich denn zum Tennis gebracht? Wenn ich jetzt mal hochrechne, wenn Anfang der 70er oder wann
ging's los? In welchem Alter hast du eigentlich angefangen, genau?
Ich bin ein Tennisspieler auf dem zweiten, wenn nicht sogar dritten Bildungsweg. Ich habe angefangen, da war ich, habe ich gerade Abitur gemacht, habe studiert und Tennis war irgendwie immer im Hinterkopf und wir sind mit ein paar Kumpels zur Tennisschule Witthöf, die war damals irgendwie hinter diesen Hochhäusern in Steilshoop und da sind wir hingegangen, haben so einen Tenniskurs gebucht. Und so habe ich angefangen und bin dabei geblieben.
Bei Kai Witthöf?
Kai Witthöf, damals war noch der Opa da, ja, Winfried Witthöf und Christian Dammann war damals irgendwann da und ja, also alle, die da so rumsprangen.
Ja, okay. Ja.
Und jetzt bist du beim Marienthaler THC, das der lieben Ordnung halber nochmal gelandet, im Osten Hamburgs. Schöner Verein, direkt neben dem Hamburger Tennisverband angesiedelt und bist da regelmäßig am Spielen in der Mannschaft.
Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Wir spielen Herren 50, nicht besonders gut, aber leidenschaftlich. Und einmal in der Woche spielen wir auf jeden Fall, dann trainieren wir. Und was bei uns die Regel ist, da gibt es nichts irgendwie mittwochsabends mal irgendwie essen gehen mit Freunden oder irgendwie Theaterkarten oder blödes Konzert oder sowas. Ja. Mittwoch ist Tennis.
Mittwoch wird Tennis gespielt.
Absolut.
2 Stunden Doppel.
Nee. Wir haben Doppel.
Die ganze Halle.
Ja, die ganze Halle. Die hat allerdings nur 2 Plätze. Und wir spielen so ein System. 6 Leute dürfen immer spielen.
Okay.
40 Minuten Einzel, 2x40 Minuten Doppel.
Stark. Da können viele von lernen, glaube ich. Und bei AE Media beginnt der Arbeitstag am Donnerstag um 12 Uhr, weil man auch danach nochmal einen kleinen zwitschert.
Ja, das gehört ja dazu. Wir sind ja sowohl eine sportliche als auch eine gesellschaftliche Mannschaft, aber der Arbeitstag beginnt in der Agentur erst so 9 Uhr, 10 Uhr und wird abends ein bisschen länger. Insofern, da gibt es keine Probleme.
Wie bei Karl Anders, wie bei Lars dann in der Agentur.
Ja, ja, ja.
Das habt ihr beide gemeinsam.
Also wenn ich haben wir sicher gemeinsam.
Genau. Spätstarter.
Wenn ich um 7 am Schreibtisch sitze und Steine klopfe, dann dreht ihr euch nochmal um.
Ja.
Naja, umdrehen nicht unbedingt. Also ich bin jemand, ich bin nicht so schlafempfindlich. Ich kann morgens auch früh aufstehen, ich kann aber auch spät aufstehen. Und wenn mal mein Schwager in Hamburg ist und hat Termine und ich habe Termine und der sagt, wollen wir nicht um 7 Uhr abschlagen auf dem Golfplatz, dann machen wir das auch.
Ja, okay.
Dann klingelt der Wecker um 5:30 und Tennis morgens um 8 spielen kann ich auch.
Nun haben wir ja gelernt, du hast 86 quasi begonnen, über Tennisturniere zu berichten. Du warst mehrere Male bei den Australian Open, du warst bei vielen Grand Slam Turnieren. Wir haben von dir einen coolen Fragebogen zugeschickt bekommen mit unfassbaren Anekdoten, mit sensationellen Namen. Ja, nun, also für dich selbstverständlich und alles, was du hier erzählst, wird von uns ja dankbar aufgesogen wie ein Schwamm. Und das ist ja keine Prahlerei von dir, sondern das ist ja von uns eine hart eingeforderte, lieber Andreas, bitte lass uns teilhaben an den Geschichten aus dem Madison Square Garden von Yannick Noah, von Klaus Hofsitz, von Guillermo Wielers, Steffi Graf, Boris Becker, Edberg und wie sie alle heißen. Ich fürchte, du wirst mehrere Male zu Gast sein. Ich hatte schon die Idee, dass wir jede dieser Anekdoten aus dem sensationellen Fragebogen in kleine Betthupferl packen und dann hinter der Paywall verkaufen, weil ich das wird, glaube ich, ein Feuerwerk heute, oder Lars?
Absolut. Schon als allererstes Mal Kompliment für die Beantwortung des Fragebogens. Da merkt man nicht nur eine gute Schreibe und damit journalistische Expertise in einer der journalistischen Kernkompetenzen, sondern auch irgendwie wahnsinnig unterhaltsame Anekdoten, die du da angedeutet hast. Und natürlich auch für uns Tennis-Enthusiasten, die wir sind, beneidenswert, dass du als Tennis- und Sportjournalist dann genau 86 irgendwie eingestiegen bist in dieses Business und natürlich wahnsinnig viel erlebt hast. Und wir freuen uns wie Bolle, wie zwei kleine Jungs eigentlich, auf die Geschichten, die du zu erzählen hast. Was war das erste Turnier, auf dem du warst?
Das erste Turnier, ich habe ja wie gesagt 86 angefangen beim Tennismagazin und der damalige Chefredakteur Jürgen Dennstedt, der lockte mich natürlich beim Bewerbungsgeschäft, weil er sagte Wimbledon und New York und Paris und ich hatte dann irgendwann, fing das im Sommer an, so 3 Wochen oder 4 Wochen vor Wimbledon und er sagte übrigens nächste Woche deutsche Meisterschaften in Braunschweig.
Ja.
Ich sagte, das hatten wir doch anders vorbesprochen. Und er sagte, na gut, jetzt einmal Braunschweig, aber dann nächste Woche Wimbledon. So ging das los und somit würde ich sagen, also eigentlich war Wimbledon mein erstes Wimbledon 86.
Wieso abgesehen die deutsche davon, Meisterschaft in Braunschweig? Ist doch auch geil. oder?
Wer hat 86, weißt du das noch, wer gewonnen hat? Deutsche Meisterschaft?
Ich weiß nicht, wer gewonnen hat.
Paul Wojciechek.
Ich weiß aber, wer gespielt hat. Das war Ivo Werner und Stepanek. Und mit denen war ich am Samstagabend zusammen essen. Das ging damals noch.
Und Sonntag spielten sie Finale?
Sonntag spielten sie Finale.
Oh. Ja, ja, okay. Aber beide, glaube ich, damals beim ruhmreichen Karlsruhe-Ruppür. TC in der Bundesliga gespielt. Ja, jetzt, Leute.
Jetzt geht das schon los mit meinem Archiv.
Hier wird abgefragt. Hier wird abgefragt.
Ja, ja. Also wir machen.
Ich glaube, ich gehe gleich nochmal raus.
Andreas, das wird kein Tennisabitur. Auch du musst eine Promotion erleiden heute.
Ich merke das schon.
Absolut. Also du warst dann in Wimbledon und da ging es dann richtig los.
Naja, mein erstes Wimbledon war ein bisschen kurios. Da ging es eigentlich überhaupt nicht los, weil Jürgen Dennstedt, damals Chefredakteur, sagte zu mir, du fährst die erste Woche, ich fahre die zweite Woche, was ja auch okay war. Und ich bekam an die Seite gestellt den Herausgeber des Tennismagazins damals, das war der wirklich große Journalist Hans Blum. Mhm. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Hans Blum, großer Springer-Journalist, Erfinder der goldenen Kamera.
Ja, und, ja, absolute und, Legende.
Ein absolute Legende, mhm. Absolut netter Kerl, der fuhr mit und der betrachtete mich als Reiseführer. Mhm. Und die Kollegen hatten vorher gesagt, musst jetzt Kontakte knüpfen und geh zu den Leuten der Bild-Zeitung, also Carli Underbergs Vorgänger, KP Witt, und die treffen sich immer in dem Hotel und dann gehen wir dahin. Fand alles nicht statt. Ich war immer mit Hans Blum zusammen und Hans Blum sagte hinterher, und heute Abend gehen wir essen da und da. Und ich sagte, ja, ich muss doch eigentlich, nein, 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 sagte er. Und okay. Ich war eigentlich eher wie ein Tourist da und Recherche war da noch nicht. Ich durfte aber in dem Jahr dann auch zu den US Open fahren und da ging dann die journalistische Arbeit los.
Aber wie hast du denn da einen Artikel verfasst nach dem Wimbledon-Turnier? Gar nicht? Oder hast du die Ergebnisse abgeschrieben? Oder was macht man denn da?
Naja, man war dann, damals war die Konstruktion immer, was weiß ich, 36 Seiten und 24 Seiten war der Turnierbericht. Das schrieb halt der Chefredakteur. Ich war ja noch, okay. Ich war Redaktionsassistent. Dann durfte man so ein paar Kästen schreiben und ein bisschen Tagebuch und sowas. Das habe ich dann schon irgendwie zusammengekriegt. Das war dann auch bei den US Open, man musste immer diese Kästen und Randgeschichten suchen. Ich fühle mich übrigens als der Entdecker von Andre Agassi.
Erzähl.
Okay.
Bei diesen besagten US Open Turnier
86. Jawohl.
Schrieb die New York Post oder die New York Times, es gäbe einen jungen Spieler, der hätte lange Haare, würde in Jeanshosen spielen. Er spielte auf Platz 95, wenn es das gab.
Ja.
Und ich ging dahin und dachte, über den kannst du ja mal irgendwie 100 Zeilen schreiben. Ich verabredete mich mit ihm. Er sagte, ja, ich wohne am Central Park im Essex House, komm da hin, 17 Uhr, Zimmer sowieso, ruf an, ich komme. Ich machte das, rief an, er sagte, yes, hello, I'm coming. Und wir saßen bei Diet Coke und redeten über seine Zukunft. Und er sagte, als junger Spieler schon damals, so Sachen wie, ich möchte das Publikum unterhalten und ich will toll Tennis spielen. Ich war ganz stolz auf meine Geschichte. Die Pointe der Geschichte, sie ist nie erschienen.
Oh.
Weil die Redaktion sah sie an und sagte,
wer ist das?
Agassi?
Nie gehört.
Nein, kennt doch keine Sau. Okay. Jugendspieler aus USA, brauchen wir nicht.
Sünde.
Finde ich auch.
Ja, okay. Und aber das konntest es nicht verkaufen.
Ich konnte es nicht verkaufen und es kannte ja auch keiner den Typen. Und
ja, ja, ja.
Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe eine gute Idee, weil man orientiert sich ja immer an dem, was Leute vorher machen, und ich hatte in einer Ausgabe vorher gesehen, da hat ein Kollege genauso einen Kasten über Jay Berger gemacht, der einen Tick besser war. Aber
ja, mit dem Aufschlag, ja.
Der hängende Arm. Die Geschichte war auch erschienen, meine nicht.
Frechheit, absolute Frechheit. Aber New York ist das Stichwort. Madison Square Garden, Fotoproduktion, Plastiktüte. Play.
Schön. Ja, damals gab es ja noch den Film. Also Filmrollen, Filmrolle rein, 36 Bilder, Filmrolle raus. Und ja. Unser Fotograf, auch eine legendäre Fotografenfigur, Thomas Exler, hatte eine Woche, also solche Sporttasche voll.
Okay.
Und ja. Wir hatten Nachlieferung, Redaktionsschluss, war alles eng und es hieß, du fliegst morgen nach Hause, nimm die Tasche mit. Und ich musste aber an dem Abend auch noch schreiben und es war Finale, ich weiß nicht mehr, wer war, und ich stellte die Tasche neben mich irgendwie ins Pressezentrum, ging ins Hotel und dachte, boah, war eine harte Woche.
Let's call it a day.
Ich glaube, so morgens um 4 stand ich senkrecht im Bett und mir fielen die Fotos ein.
Nein.
Ich bin dann durch Manhattan, hatte damals durchaus Respekt, nachts durch New York und in diesen Madison Square Garden rein durch eine Seitentür. Es waren vielleicht 5, 6 Leute da mit Putzmaschinen und was weiß ich. Ich irrte da rum, ging
aber
natürlich
du bist
zuerst,
irgendwie aber reingekommen.
Ich bin da rein, Tür ja. war offen. Ging da rein, ging zu meinem Platz, wo ich die Tasche vermutete, war nicht da.
Oh.
Und schweißüberströmend rannte ich
okay.
da rum.
Da geht einem der Arsch ein bisschen auf Grundeis.
Extrem.
Ja.
Und irgendwann stand vor mir ein Mensch.
Hart.
2 Meter groß, 3 Meter breit, tiefschwarz, also ich würde sagen NBA-Spieler. Und sagte, you're looking for something. Ja, 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 ja. Und er ging um eine Ecke, brachte die Tasche und ich habe dann meinen Job quasi nicht verloren.
Ja.
Nach einem Jahr beim Tennismagazin.
Aber das wäre ein Grund gewesen, einen Tritt in den Hintern zu bekommen?
Ja, also ein Tritt in den Hintern und wie?
Ja, also richtig
also,
mit Kündigung?
Nee,
das nicht.
Also
dunkelgelb?
Ja, dunkelgelb.
Okay.
Und Kündigung nicht.
Aber das war Happy End?
Das war Happy End, ja.
Und Yannick Noor auf der Fifth Avenue, was war da los?
War auch Happy End. Wir haben in jedem Jahr New York mit Klaus Hofsis, Bundestrainer der Damen,
ja.
legendärer Tennistrainer, Fußballfan auf der Richterskala von 0 bis 10 bei 11.
Ja.
Und der
Klaus
wollte,
Hofsis?
Klaus ja,
Hofsis.
Ja, ja, Klaus ist besessen. Ach,
welcher
vom Fußball
Verein?
Auch.
Welchen Verein? Wissen wir das?
Ich glaube, sein eigener Verein okay. mit eigenen Regeln. Er sagte immer, wir spielen so lange, bis ich gewonnen habe. Und
auch ein guter Kartenspieler.
Ja, und wir haben auch bei ihm auf dem Berg in Marbella schon
ja.
legendäre Fußballschlachten geschlagen. Verlieren mag er nicht, tut er auch nicht häufig. Und New York war wie bei allen Grand Slam Turnieren, einer musste halt den Ball besorgen. Weil man fährt ja nicht mehr im Fußball irgendwie nach Melbourne oder sonst wohin. Das ist in Melbourne, Paris, in London sowieso, ist es einfach in New York, wenn man da in Sportläden geht und sagt, Fußball kommt jeder mit dieser Pille an.
Mhm.
Und ich traf tatsächlich Yannick Noor auf der Fifth Avenue oder Sixth oder irgendwie sowas. Mhm. Und wir redeten kurz, weil wir schon vorher mal Interviews gemacht haben. Und er sagt, was machst du? Ich sagte, ich will einen Fußball kaufen. Und er sagte, wie jetzt Fußball kaufen? Und ich erzählte die Geschichte, dass die alle im Central Park warten. Da spielt dann auch Anke Huber mit und, mhm. und so. Und er ging dann mit mir gemeinsam in einen so einen Laden und sagte, das will ich jetzt wissen. Und wir haben da keinen gekriegt und ich habe dann irgendwann in irgendeinem Sportladen erbarmte sich ein Verkäufer, ging in den Keller und holte so einen Ball raus, der allerdings auch nicht aufgepumpt war.
Oh.
Aber Klaus Hofsitz hatte eine Pumpe dabei und so kam es zu einem
im Handgepäck.
Fallen dir noch weitere Namen ein? Das würde mich als Hörer jetzt interessieren. Das ist ja unfassbar. Klaus Hofsitz, Anke Huber, Andreas Eckhoff spielen im Center Tag Fußball. Zu dritt ist schwer.
Waren
10 gegen 10? Oder?
Nee, so 6 gegen 6.
6 gegen 6.
6 okay. Journalisten gegen 6 Physiotherapeuten, okay. Uwe Kapellmann. Es war dabei, es gab eine Tennisspielerin, Silke Meier.
Wer ja. kennt sie nicht?
Die Tochter von Meier, Bundesligaspieler Kaiserslautern.
Ja, von Norbert Meier?
Nee, nicht Norbert. Erich oder so?
Nee, älter. So, anderes.
Älter, alt, anders als
falscher
Norbert
Dampfer.
Meier.
Okay,
älter.
Ja.
Falscher Meier. Dampfer. Aber Silke Meier auch heute hat eine Tennisschule, glaube ich.
Ja,
in Rheinland-Pfalz.
Aber Meier spielte Kaiserslautern Bundesliga und ihr könnt euch vorstellen, in welcher Mannschaft er spielte.
Ja.
Okay, aber man zog zurück als Journalist und hat Anke Huber nicht über die Klinge springen lassen. Hoffentlich.
Nein. Also wir haben wir haben das so gemacht, wie Ernst Happel immer über Wolfram Wuttke gesagt, du springst hoch vom eigenen Schatten. Also, und da waren ja auch Wurzeln und man musste aufpassen ein bisschen.
Wolfram Wuttke, auch großer HSVer gewesen. Du jetzt hast ihn als Lauterer.
Jetzt kommt das Thema wieder.
Ja, natürlich. Weil, ja, entschuldige mal, wenn ich das Stichwort bekomme, ja, dann muss ich darauf eingehen.
Lass uns ihn doch am Betzenberg lassen, da wo er hingehörte.
Okay. 4 Uhr morgens, Boris Becker, Münchner Villa. Play, bitte play.
Ja, jetzt geht's hier aber mit den Anekdoten.
Also, Feuerwerk.
Da müssen wir ein bisschen ausholen und sagen, in der Zeit des Becker-Graf-Stichbooms war es ja so, dass der Sportjournalismus sich gewandelt hat in sowas wie Popstar-Journalismus.
Ja.
Das war im Prinzip so, wenn Boris Becker irgendwie auftauchte, dann war das so, als würden die Rolling Stones hier spielen oder Tom Brady in den USA oder irgendwie sowas. Das heißt, Interviews mit Becker war immer schwierig und im letzten Moment und Tod und Teufel. Und das war meine Zeit der Welt am Sonntag. Ich war immer mit meinen Kollegen und wirklich guten Freunden bis heute noch vom Stern und vom Spiegel. Unsere Aufgabe war immer, 1 bis 2 Mal im Jahr musst du den irgendwie bringen.
Mhm.
Und Boris Becker war immer ja bunt in seinen Interviews. Das wissen wir aus den alten Sportsinterviews. Mhm. Und er war immer gut. Und es gab in München einen Interviewtermin und das war auch wieder zeitlich eng. Wir haben eine Stunde geredet oder länger. Ich habe es aufgeschrieben, er kriegte es zur Autorisierung und er rief an und sagte, ja super, aber ich finde, wir müssen das nochmal gemeinsam durchgehen. Komm mal heute Abend um 8 bei mir vorbei. Und das war, damals lebte er in München in seiner Grünwalder Villa. Ich klingelte da. Barbara Becker machte auf, sagte, ja, der ist noch im Keller, Sauna, Fitness und sowas, setz dich mal hin. Wir guckten dann ein Ski-Weltcup-Rennen in Lake Louis, glaube ich, tranken Weißwein.
Du und Barbara.
Ja. Irgendwann kam er und wir haben 3 Stunden drüber geredet. Und es war tatsächlich so, Boris Becker hat sich Mühe gegeben, hat sich die Antworten gesagt, ah, wir können doch noch mal ein bisschen besser machen. Und dann kam noch was dazu und dann wurde der Abend immer länger. Es klingelte, dann kam sein damaliger Manager, Meyer Wölden. Mhm. Damals war Trainer Nick Bollettieri. Bollettieri kam irgendwie um 1 mit seiner verspiegelten Sonnenbrille. Es kam Mike De Palma, der Trainer und Co-Trainer. Ja, und so ging der Abend dahin. Und morgens um 4 sagte Becker so, ich bin jetzt fertig. Barbara Becker sagte, es war kurz vor Weihnachten der Zeit, sagte, alle unsere Freunde bekommen zu Weihnachten ein Geschenk. Und ich bekam von, ich glaube, Louis Vuitton, eine Duft-Weihnachtskerze.
Okay.
Oh. Ja, dann stand ich da vor der Tür. Mit meinem Bandgerät und mit meinem Manuskript und.
Und der Kerze.
Und der Kerze. und mir sonst nichts.
Und 2 Atü. Durch den Weißwein, oder?
Nee, so viel Weißwein war es nicht. Das war ja auch in gewisser Weise Arbeit. Nee, 2 Atü nicht.
Okay, aber schon heute nicht mehr denkbar, dass man da zu Hause reinwandert irgendwo?
Ich glaube, heute glaube ich nicht mehr denkbar. Heute ist halt doch alles sehr viel organisierter, sehr viel professioneller, sehr viel, das ist ja der Trend, der aus dem Fußball kommt im Grunde, dass viel dann doch durch Presseabteilung, durch Managementabteilung geht. Also ich glaube grundsätzlich…
Ist auch viel distanzierter geworden, das Verhältnis von Sportlern zu Journalisten?
Ja, glaube ich auch. Also ja. Ich glaube, heute ist sowas nicht mehr denkbar. Es gibt Ausnahmen, also sicherlich, aber im Grunde genommen würde ich sagen, ist es heute seltener. Das war auch vor 10, 15 Jahren das Attraktive am Sportjournalismus, dass die Nähe war da und die Spieler, egal welche Sportart, die Sportler hatten auch nicht so diese Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Mhm. Was ich durchaus verstehe. Man sagt ja heute irgendwie so was Halbkrummes und es ist in allen sozialen Medien und Wenn Sandro Wagner sagt, die Männer in den weißen Bademänteln, dann kriegt er einen Shitstorm ohne Ende, obwohl das eigentlich nur ein Spruch ist. Und jeder weiß, dass es nicht so gemeint ist.
Ja, aber es ist natürlich irgendwie dann heute in dieser fragmentierten Medienlandschaft irgendwie ist das natürlich anders und zieht anders Kreise als früher, wo es dann irgendwie, wenn du ein normales Interview gegeben hast, landet es halt in einem Magazin oder in einer Tageszeitung und wir wissen ja alle, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Insofern, das wird natürlich dann schnell vergessen. Was würdest du sagen, was war dein schlimmstes Interview mit einem Tennisspieler oder einer Tennisspielerin? Und warum natürlich?
Ist schnell erzählt. Brad Gilbert?
Oh, ja.
Davis Cup in München.
Warum überrascht uns das nicht?
Brad Gilbert war nachnominiert worden und hatte amerikanischen Journalisten gesagt, eigentlich hätte er gar keine Lust gehabt. Er hätte einen Garten und er hätte Hühner und Enten und da würde er sich ganz wohl fühlen.
Okay.
Und ich war Schlaufuchs und sagte zu Brad Gilbert als erste Frage, wer füttert denn jetzt die Hühner und die Enten? Ja. Und er stand auf und sagte, bist du bescheuert? Ich bin Tennisprofi und solche Frage zu stellen und ging raus. Und das war's.
Moment, und das kriegt man nicht mehr eingefangen, da kann man nicht sagen, Mr. Gilbert, excuse me.
Also manchmal ja, bei dem irgendwie nicht. Der war ja eh immer ein bisschen speziell. Aber ich hatte gedacht, das ist irgendwie nett, weil der hat die Geschichte ja selbst erzählt, aber fand er nicht.
Oh. Ja, okay. Ich hatte irgendwie...
Das tut mir weh, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich den jungen Andreas...
Natürlich.
Das vom Auge.
Ja, natürlich.
Weil du gehst ja so drüber weg.
Nein, aber für mich ist es keine Überraschung, dass Brett Gilbert ist, weil ich habe den auch irgendwie als unfassbar humorlos abgespeichert bei mir. Und irgendwie wundert mich das nicht, dass der vielleicht ein bisschen, ich meine, die Art, wie der Tennis gespielt hat, auch, ich meine, sein berühmtes Buch, was er geschrieben hat und so, dass der auch irgendwie ein bisschen komisch ist, wundert mich
jetzt. Wird er denn zu Recht gefeiert? Also wir haben ihn ja auch schon hier und da gefeiert, aufgrund seines Buches Winning Ugly. Zu Recht, zu Unrecht?
Ich fand den als Tennisspieler immer cool. weil er hat ja so, er hat die Gegner so ausgeguckt und hat immer genau das getroffen, was der andere nicht konnte. Mhm. Und ich mochte gerne sehen die Matches Brad Gilbert gegen Boris Becker, weil Boris Becker wollte dann Brad Gilbert mit seinen Mitteln schlagen. Mhm. Also wenn Brad Gilbert ausgeguckt hatte, heute ist die Vorhand von Becker schlecht, dann sagte Becker, ich schlag dich heute mit der Vorhand.
Ja. Ja.
Das ist manchmal gelungen, manchmal nicht, dann war es halt blöd.
Ja. Aber beim perfekten Spieler hast du Brad Gilbert nicht erwähnt, auf den kommen wir später, weil absolutes Highlight auf diesem Fragebogen ist der Absatz über Günther Bosch, damit du schon mal Luft holen kannst.
Okay.
Ja. Das ist sensationell. Du schreibst da eben so, ja, ich war Ghostwriter für Günther Bosch. Und Lars und ich, wir bekommen das so per E-Mail zugeschickt, oder ich habe es zugeschickt bekommen an Lars Weigel. Ich sagte, Lars, liest dir diesen Fragebogen durch. Unglaublich. Und du denkst so, ja, normal. Hol uns
ja,
mal ab.
Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz unser Publikum abholen. Günther Bosch, natürlich der Begriff Legende, den fehlt ja natürlich schon, den kennt vielleicht nicht jeder. Aber Günther Bosch natürlich mitverantwortlich für den sportlichen Erfolg von Boris Becker. Trainer von Boris Becker, lange Jahre die entscheidende Bezugsperson von Boris.
Und dann bist du der Kolumnist. Der Ghostwriter.
Und da stellt sich natürlich die Frage, ob du noch viel mehr gemacht hast. Also war Günther Bosch für dich nur eine Marionette? Hast du die Figur Boris Becker so gestaltet, wie sie dann geworden ist?
Die Wahl ist nein, weil die Kolumnistenzeit von Günther Bosch für die Welt am Sonntag, für die ich damals geschrieben habe, begann nach der Zeit von Günther Bosch mit Boris Becker.
Okay.
Er hat ihn ja zum ersten und zweiten Wimbledon-Sieg geführt, dann gab es Querelen und dann gab es die Trennung und danach war es so, dass die Welt am Sonntag Günther Bosch als Kolumnisten verpflichtete. Bosch war natürlich fast genauso berühmt wie Boris Becker, dazu noch Jon Tiriak. Das war ja, jeder wollte von denen alles wissen und es war eigentlich ein Coup, den als Kolumnisten zu haben.
Ja.
Und er ist ein begnadeter Tennistrainer, aber natürlich, er braucht jemanden, der ihm das schreibt.
Ja.
Und dann sagten die, mach mal. Und so ging das los und wir haben viele Jahre das zusammen gemacht, dass wir in der Hochzeit des Tennis quasi jede Woche eine Kolumne hatten.
Das muss man sich mal vorstellen. In einer der auflagenstärksten deutschen Tageszeitungen jede Woche eine Kolumne von Günther Bosch mit Thema Tennis.
Ja, und ausschließlich. Nur Thema Tennis und Günther Bosch war halt auch immer unterwegs. Also er hatte ja dann ein Team wieder zusammengestellt, hatte diverse Spieler, die er trainiert hat. Wir haben das unseren Job dann immer nebenbei gemacht und irgendwann hat er dann auch keine Spieler, dann ist er halt für uns mit auf Dienstreise gegangen. Und also ich habe, ich würde mal sagen, 80%, die ich über Tennis weiß, weiß ich durch ihn.
Durch Günther Bosch.
Er hat ein unfassbares Tenniswissen. Und
was hat ihn denn ausgemacht aus deiner Sicht als Trainer? Also wir kennen ihn ja als Tennisexperten Sat.1. So habe ich ihn dann wahrgenommen, nachdem er Becker-Trainer war, hat er da Davis Cup kommentiert.
Ja.
Was hat er nochmal in Anführungszeichen erfunden? Das verflixte siebte Spiel? Nee, wie war das?
Ja, das verflixte siebte Spiel, aber er sagte auch, bis 4-4 kann jeder. Dann ist es halt das neunte Spiel.
Ja. Was hat ihn ausgemacht, aus deiner Sicht?
Vielleicht ist es die Mischung. Also er ist ein sehr empathischer Mensch. Er konnte auf die Spieler eingehen. Er wusste die alte Tennisregel, die auch der große Niki Pilic immer beherzigt hat, wenn es deinem Spieler gut geht, dann geht es auch mir gut oder dann geht es auch dem Davis Cup Team gut. Das heißt auch mal zurückstecken, auch mal einstecken.
Mhm.
Und ansonsten hat er diese Leistungssportphilosophie, die auch aus dem Ostblock kommt. Er kann auch, obwohl er ja eine warme, weiche Stimme hat, er kann hart sein und kann seine Spieler auch dazu bringen, hart zu arbeiten. Und ich glaube, diese Mischung gepaart mit dem Blick für ungewöhnliche Talente. Boris Becker war ja mit 12, 13, 14, sah da nicht aus wie der Wimbledon-Sieger. Da musste man musste da schon dran glauben. Also Tiriak hat es am Anfang ja nicht. Der hat gesagt, nee, komm, den wollen wir nicht.
Den brauchen wir nicht.
Und Günther Bosch hat den dann über Wochen und Monate eingeredet, nimm den doch mal.
Und das führt dann so weit, dass man in Wimbledon zusammen ein Haus mietet irgendwann?
Ja.
Also das Vertrauensverhältnis muss ja riesig sein dann.
Naja, es ist oder? Halt so, in Wimbledon, früher haben die Spieler immer in der Stadt gewohnt, in London, und sind dann mit dem Journalisten auch, mit dem Fahrdienst, mit dem Pressefahrdienst rausgefahren, 1,5 Stunden im Stau morgens, 1,5 Stunden Stau abends. Wenn es geregnet hat, saßen alle auf der Anlage und haben gewartet, dass es nicht mehr regnet, was in London nicht immer passiert. Mhm. Und irgendwann fingen halt einige an, sich da Häuser zu mieten. Nun kann man sagen, der Brite sagt mal, home is my castle, und die Vermieter dieser Häuser sagen, ja, so ist es, bis er Geld dafür kriegt, wenn da andere drin wohnen. Und so haben halt alle versucht, sich, das ist auch heute noch so, also wenn man heute Wimbledon covert als Journalist oder als Spieler ist, dann sucht man sich da ein Haus. Mhm. Je nachdem, wenn man Qualifikant ist, ein bisschen kleineres. Und wenn man Weltranglistend Erster ist, ein bisschen größeres. Wir hatten ja dann den Kolumnisten Günter Bosch. Der Verlag sagte, der muss ja auch vernünftig wohnen. Und wir hatten manchmal Häuser direkt gegenüber der Wimbledon-Anlage. Ist ja ein Golfplatz, der während des Turniers als Parkplatz genutzt wird. Und daneben ist eine kleine Straße, da stehen so 8 Villen. Eine hatten wir. So jeder Zimmer mit Bad und mit Garten. Und also da haben wir dann gewohnt und gearbeitet. Und mein Vorteil als Journalist steht mal ein bisschen später auf. Günter Bosch ist absoluter Frühaufsteher. Und der ist dann immer ins Wimbledon Village gegangen, London Times, Erdbeeren, Brötchen oder Brot. Und wenn ich dann aufwachte,
war das
durch den Duft des Kaffees, dann war Frühstück fertig.
Okay. Und bist du denn auch als, nicht nur als Journalist, sondern auch als Tennisspieler in den Genuss von Günter Bosch gekommen? Hat er dir ab und zu mal eine Trainerstunde gegeben?
Nee, ab und zu nicht. Aber ich war mit meiner Tennismannschaft, Günter Bosch hatte irgendwann war für eine Hotelkette im Bazzaro am Scharmützelsee. Mhm. Da macht er so Clinics. Ich bin irgendwann mit meiner Tennismannschaft, haben wir mal ein Wochenende bei ihm gebucht, was für meine Jungs großartig war. Die fanden es toll. Da sind wir in den Genuss gekommen und haben mit ihm trainiert. Also das hatte was.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und wie läuft denn ein Training bei Günter Bosch ab im Vergleich zu einem anderen Trainer, der nicht so bekannt ist? Gibt er bessere Tipps, andere Tipps? Ist er leidenschaftlich oder ist er vielleicht ein bisschen distanzierter, auch weil er sagt, das sind ja nur Hobbyspieler? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, man muss auf dem Tennisplatz nicht unterscheiden, ob bekannter Trainer oder unbekannter Trainer, sondern guter oder schlechter. Mhm. Von einem guten, unbekannten Trainer kriege ich, glaube ich, genauso gute Tipps wie von einem bekannten guten. Was die Leidenschaft angeht, hat Günter Bosch mit uns gearbeitet, als wären wir, würden wir uns vorbereiten auf Wimbledon oder die US Open. Und er sagte immer, ob jetzt der Weltranglisten Erste oder der Hobbyspieler, die Probleme sind die gleichen. Halt nur in einer anderen Liga und natürlich in einer völlig anderen Liga.
Apropos andere Liga, du hast es eben angedeutet, die Interviews mit Boris Becker sind auch eine Liga für sich, weil das immer kompliziert war. Tom hat mir erzählt, es gibt ja irgendwie so eine absurde Geschichte aus Monte Carlo, wo ihr irgendwie hingeflogen seid, um das vereinbarte Interview mit ihm durchzuführen.
Ja, es war ja, was ich schon sagte, diese Zeit so Popstar-mäßig. Und es war wieder kurzfristig und ich glaube, Samstag sagten die ja morgen in Monte Carlo, wo er spielte. Und in der Zeit war das auch so, dann waren im...
Wenn er sonntags in Monte Carlo gespielt hat, kann das doch nur das legendäre Match gegen Muster gewesen sein, oder?
Ja, das war das Problem am Ende.
Ja.
Also an dem Samstag dann in Verlagen herrschte dann auch immer Aufregung, wenn es eine Zusage von Boris Becker gab und Steffi Graf. Und dann wollten immer alle mit und Verlagsleiter und Chefredakteur. Und es wurde gebucht ohne Ende für den Sonntagmorgen. Und wir sind dahin und Hubschrauber nach Monte Carlo. Und es war das legendäre Match gegen Muster, was ja dann am Ende verloren ging bei 30 Grad Hitze. Boris Becker sah im Gesicht aus wie, nicht wie eine Tomate, wie mehr.
Ja.
Und sagte...
Wie ein englischer Fußballfan auf Mallorca, in der Eckkneipe in Cala Ratjada.
Ja, irgendwie sowas. Und er kam und sagte, geht mal gar nicht.
Was sagt man denn da? Sagt man so, ja klar, Herr Becker. Oder sagt man, ey, wir sind hier mit 5 Leuten hergeflogen.
Naja, man sagt, ja weder noch. Man sagt, wie kriegen wir es denn irgendwie hin? Weil du musst das ja dann irgendwie machen. Mhm. Und er sagte, ja, morgen in Hamburg. Weil... Das war, glaube ich, die nächste Woche, wo wir gearbeitet und gelebt haben, wo wir dann auch wieder zurück mussten. Und die Wahrheit war, es hat dann am Montagmorgen doch wiederum in Monte Carlo stattgefunden, nämlich im Hotel de Paris, da an der Spielbank. Mhm. Dann sind wir danach halt alle gemeinsam nach Hamburg geflogen.
Linie oder wie fliegt man da zurück dann? Oder darf man denn da in
Linie.
Ach so, okay.
Aber die Tickets waren Business-Tickets, weil es gab keine anderen mehr für hin und zurück. Aber das ist ja 2 Stunden und 737 klein und das ist nichts Tolles.
Okay. Okay, aber wir müssen kein Mitleid haben.
Nein.
Mann, Mann, legendär. Damentennis, Herrentennis ist ja auch ein großes Thema, was uns umtreibt. Wir sprechen ja jetzt auch die letzte halbe Stunde intensiv über Muster, Becker und wenig über Damentennis. Hast du da eine Idee, wie man das auf Augenhöhe bringen kann? Ist es auf Augenhöhe? Preisgeld verdienen Damen und Herren ja das Gleiche, meines Erachtens, bei Grand Slam-Turnieren zumindest. Gibt es da aus deiner Sicht dann eine Meinung?
Also ich glaube, dass so in früheren Zeiten Steffi Graf unterschätzt und ein bisschen ungerecht behandelt wurde, weil die hat so unfassbar viel Erfolg gehabt, beispielsweise in dem Jahr, in dem sie den Grand Slam gewann und noch olympisches Gold dazu. Das ist ja so, und da hat man gesagt, naja gut, hier wird Grand Slam und klar, dass sie noch Olympia gewinnt. Das sind
da haben wir neulich auch drüber gesprochen, hier mit Jonas Wolf in der Steffi Graf Sonderfolge. Hat das auch ein bisschen was damit zu tun? Du warst ja dann dicht dran. Ne? Die hat natürlich auch, die war einfach wahnsinnig dominant. Das heißt, es gab einfach auch in vielen Matches einfach wenig Spannung und wenig enge Dinger. Und dazu hat sie natürlich emotional relativ wenig angeboten, wenn sie gespielt hat.
Ja, die war für die Szene zu gut. Mhm. Also ich glaube ja, dass die Philosophie richtig ist, dass große Champions dadurch entstehen, dass sie gegen andere große Champions kämpfen und sich gegenseitig nach oben treiben, wie es jetzt auch mit Djokovic, Nadal, Federer über Jahre gewesen ist. Die sind ja deshalb so gut, weil die anderen auch so gut waren.
Ja.
Ich glaube, wenn einer oder eine da alleine ist und so gut ist, dann ist die halt gut. Alle anderen, das sieht dann halt weniger spektakulär aus. Der Abstand war einfach zu groß.
Ja. Und hast du Steffi interviewt auch ein paar Mal wahrscheinlich?
Ja, ich war auch in das gehört halt dazu, also Becker, Graf, Stich, das ist ja das, wenn du bei einer Zeitung arbeitest, die jede Woche irgendwie eine Seite Tennis macht oder manchmal sogar zwei, dann gehört das einfach dazu, dass du die ein, zweimal im Jahr bringst.
Und war das ähnlich kompliziert mit Steffi an Interview? Termine ranzukommen und ja, schon auch.
Ja, also das ist bei allen irgendwie gleich gewesen in der Zeit. Aber ich glaube, das ist heute auch mit Sascha Zverev oder mit Federer ist es im Prinzip nicht anders, außer dass es eben einen professionelleren Weg geht. Also heute fragt man bei der Agentur an, die Agentur sagt ja oder nein und früher war es immer so, da waren es persönliche Dinge, da musste man einen kennen, der einen kennt und das war mehr so hands-on, während es heute irgendwie bürokratischer geht. Kann man.
Gut, da konntest du ja wahrscheinlich früher, wenn du mit deinem Fußballmannschaftskameraden oder Gegner war es ja eigentlich, Klaus Hofsäß, dann waren das natürlich irgendwie schnellere und kürzere Wege, um an die Leute ranzukommen.
Ja, der Klaus Hofsäß ist ein Riesentyp, also sowohl als Trainer als auch als Mensch, der hat es ja auch nicht so leicht gehabt inzwischen Steffi Graf, Kode Kilsch und den allen und der war immer zu seinen Spielerinnen loyal, der stand aber auch zu dem, was er gesagt hat. Also der ist 1A da.
Ja.
Also auf den Klaus Hofsäß, auf seinen Berg bei Marbella, da darf man nichts kommen lassen.
Ja. steht heute noch jeden Tag mit den dicksten Knien der Welt, glaube ich, irgendwie auf dem Acker und arbeitet ganz viel mit jungen Leuten in so einer Art, in der Academy hat er da eigentlich. Ne?
Das ist ganz großartig, das ist tatsächlich auf einem Berg, kurz vor Marbella, da gibt es ein paar Häuschen und da gibt es 6, 8, 10 Plätze. Direkt daneben ist die deutsche Schule.
Mhm.
Also Kinder, die da hingehen und da ins Internat gehen, was es auch gibt, die können da auch zur Schule gehen, ihren Abschluss machen. Und also Sonne scheint auch immer. Das ist schon klasse da.
Schon ein schöner Ort.
Ja.
Klaus Hofsäß, sollten solche Leute bei Stichwort deine Zeitschrift, die du machst, Tennistrainer, der ist ja auch Trainer.
Tennissport,
die Zielgruppe
aber
Trainer
die Zielgruppe
hat. Entschuldigung, ja. Tennissport. Sollten solche Leute in den deutschen Tennissport mehr eingebunden werden, die ja viel Erfahrung haben? Oder sagst du, irgendwann ist auch mal gut und Rentenalter erreicht?
Ich glaube beides. Wenn man nur die Alten installiert und auf sie hört, dann geht ein bisschen was verloren, wie jetzt der Deutsche Fußballbund, wo dann Rudi Völler jetzt wieder Nachfolger vom Bierhof wird. Ich glaube, man braucht auch Neuerung, man braucht neue Leute. Und wenn die so schlau sind, dass sie die Alten mal fragen, dann ist das, glaube ich, eine gute Mischung.
Okay. Junge Wilde, alte Hasen. Eigentlich so ein bisschen die Mischung.
So, ja, die zusammen, das passt.
Mhm. Ich bin ja sehr gespannt auf deinen perfekten Spieler. Danach, später folgt noch das Tennisabitur. Das dürfen wir nicht vergessen. Oder die Tennispromotion. Ich würde vorschlagen...
Ich wäre für mittlere Reife.
Wir nehmen hier keine Gefangenen. Wir haben auch noch ganz, ganz viele Dinge, die wir am Ende ansprechen werden, was du gut oder was du schlecht findest oder was du vielleicht auch ändern würdest. Duellen Sport, also ein bisschen Vergleich 2023 mit früher. Aber ich würde vorschlagen, dass wir mal mit dem perfekten Spieler weitermachen, weil du hast da wirklich einige Granaten rausgezaubert. Und jetzt ist die große Frage, brauchst du, wie eigentlich alle, fast alle unsere Gäste, einen Spickzettel oder hast du das im Kopf?
Ich brauche den Spickzettel.
Ja, ne?
Den habe ich natürlich auch dabei.
Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Damit bist du nicht alleine. Wir haben bis jetzt einen gehabt, der es so aus dem Ärmel geschüttelt hat.
Ja, weil eigentlich müsste man ja fast sagen, dass der perfekte Spieler je nach Tagesform auch des Gastes variabel ist. Also ich würde jetzt, nachdem ich heute viel auch schon über Game of Feels gehört habe, nicht in diesem Podcast, sondern in der Aufnahme, die wir davor hatten, würde der bei mir auch jetzt neuerdings wieder auftauchen an der einen oder anderen Stelle, muss ich sagen. Also insofern, lieber Andreas, legen wir los mit deinem perfekten Spieler und fangen natürlich von oben an beim Aufschlag.
Beim Aufschlag bin ich bei Goran Ivanisevic, der einfach aufgeschlagen hat und der sagte, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich halt noch einen Aufschlag.
Ja.
Meistens war auch der zweite dann nass. Also
ja, oft hat er auch den zweiten als ersten gespielt.
Ich glaube, der hatte keinen zweiten.
Ja, oder er hatte keinen zweiten. Auch ich habe auch da gehört, dass Goran Ivanisevic für alle Tennisfans offensichtlich diesen Sommer irgendwo in Deutschland Herren 50 aufschlagen soll. Mal schauen, ob das so eintritt.
Das kann nicht sein.
Doch, aktuelle News vom Transfermarkt, die mir in meiner WhatsApp-Gruppe gespielt werden. Lass uns weitermachen beim perfekten Spieler und nicht über die Transfers sprechen. Vorhand
habe ich mich für Nadal entschieden. Die ist natürlich speziell, aber ich finde sie irgendwie klasse, wie der dann lassoartig seinen Schläger über den Kopf dreht und jeder normale Tennisspieler wird sich da das Nasenbein mindestens brechen.
Kannst du dich daran erinnern, wann du Rafael Nadal das erste Mal live gesehen hast?
Kann ich nicht.
Also der war ja im Roten Baum früh auch mit dabei, ja. Aber ich könnte nicht sagen, jetzt welches Jahr das war.
Ja, ich habe mit solchen Dingen ganz schlechte Erinnerungen. Ich kann nicht mal mehr sagen, was ich 1985 beim ersten Wimbledon-Sieg von Boris Becker gemacht habe.
Du hast ja auch erst 86 angefangen. Dann.
Ja, aber geguckt habe ich schon irgendwo.
Ja, wahrscheinlich in der WG. Rückhand habe ich als Kategorie.
Rückhand ist Federer. Wegen der Einhändigen.
Ja. Wegen einhändig. Sehr gut. Das
ist ja auch wahr.
Hübsch. Ja, sieht einfach schöner aus.
Einfach hübsch und irgendwie auch erfolgreich, glaube ich.
Durchaus. Ja, durchaus. Rückhand Slice.
Steffi Graf.
Ja, das ist natürlich fast ein No-Brainer in dieser, zumindest absolut. Hier bei uns, bei Doublette 76. Alle sagen Steffi Graf nahezu oder Roger Federer. Beide wahrscheinlich auf Augenhöhe beim Rückhandslice.
Ja, und es haben ja früher immer alle gesagt, die kann nicht Rückhand spielen, weil sie immer Slice spielte. Und ich glaube, es gab nicht viel, was gefährlicher war als dieser Schlag.
Ja, absolut. Volley haben wir aus der Luft gespielt.
Bin ich bei Stefan Edberg.
Ja, auch das absolut nachvollziehbar. Großartiger Gentleman auch natürlich und großartiger Volleyspieler.
Wohl kleine Geschichte dazu.
Ja, unbedingt.
Damals war es ja so, Thomas Muster, Arbeiter, so klassisch Arbeit. Mhm. Stefan Edberg, der Elegante.
Ja.
Und Thomas Musters Manager, Ronny Leitgeb, der leider vergangenes Jahr verstorben ist, der sagte mal, absolut ungerecht. Edberg ist genauso ein Arbeiter wie Thomas Muster, der arbeitet Surf and Volley, weil er immer aufschlagt, dann stürmt er nach vorne, spielt er den Volley. Das ist doch auch nicht kreativer als links und rechts laufen und rüberspielen.
Ja, und ich meine, das muss man sich mal angucken, kann ich auch nur empfehlen, weil man auch Edberg so als elegant immer so warm genommen hat. Der hatte natürlich durch dieses Surf and Volley Spiel die die Älteren unter uns wissen das, die ab und zu mal auch den Weg ans Netz suchen, der hatte unfassbare Oberschenkel, weil das natürlich eine Wahnsinnsathletik auch voraussetzt,
genau, dass man an der T-Linie dann abstoppen und rechts, links, und ist auch nicht so einfach.
Absolut. Wenn wir schon mal
und eine unglaublich hässliche Vorhand. Entschuldigung, wenn ich das nur nochmal sage.
Ich mochte die immer.
Furchtbar.
Ich mochte die, weil ich immer gedacht habe, er spielt die wirklich mit dem Rückhandgriff. Wenn man ganz genau hinguckt, ist es eigentlich gar nicht so, sah aber immer so aus. Ich mochte das gerne. Viel hässlicher, muss man sagen, war eigentlich die Adidas-Klamotte, die er getragen hat.
Oh ja.
Ja. Aber gut, das war auch ein bisschen vielleicht der Zeit geschuldet. Außer Tom Heinke fällt mir eigentlich kein gut aussehender Tennisspieler in den 80ern ein auf dem Platz, muss man sagen. Wenn wir schon am Netz sind, in unserer Lieblingskategorie der perfekte Spieler, dann reden wir natürlich über den Überkopfball.
Über Kopfball bin ich bei Sampras.
Ja, Pistol Pete. Also Wahnsinn, der ist ja hochgesprungen, wie nahezu wie Air Jordan. Wenn es nicht schon Air Jordan gegeben hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich Air Sampras genannt in Amerika. Total nachvollziehbar, weil du so ein Fachexperte bist, würde ich an der Stelle auch nochmal eine neue Kategorie, die auch nicht im Fragebogen abgefragt wird, denn der Rückhandschmetterball interessiert mich insbesondere nochmal.
Ui.
Ja.
Jetzt wird es aber hart.
Also einfach mal, um unseren Gast da auch ein bisschen Zeit zu geben, würde ich spontan Boris Becker nennen. Der hat den Rückhand-Smash ganz gut gespielt.
Nein.
Hat Lars gesagt. Lars hat mir einen Zettel hingehalten,
wo also ich Boris wollte Becker jetzt, drauf stand. Tatsächlich, tut mir jetzt leid, ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß, den Rückhand-Smash habe ich jetzt keinen Spieler, aber ich habe einen, der ich nicht gut konnte, und das war Boris Becker.
Okay.
Und
aber ich sage euch, wer ihn wirklich nicht konnte,
ist
Michael Stich. Und Michael, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Michael hat Rückhand Schmetterball gespielt und der Ball ist aufgetrumpft und über den Zaun geflogen auf einem herkömmlichen Tennisplatz mit einem Rückhandschmetterball. Das muss man erstmal hinkriegen. Also,
das ist stark.
Unfasslicher Hebel irgendwie im Unterarm. Genau, Boris konnte es leider nicht, da habe ich mich offensichtlich geirrt oder wollte dich auf falsche Fährte locken. Dann haben wir natürlich den Ball, den Tom Heinkel mit erfunden hat, den Stopp.
Den Stopp, da bin ich jetzt in der Neuzeit bei Alcaraz.
Ja,
das ist
also praktisch so eine Renaissance des Stopps, oder? Der ist
ich finde, der hat ihn neu erfunden.
Ja.
Also so find gut, wie der den spielt, ist
phänomenal.
Ja.
Absolut. Haben wir was vergessen? Den Vorhand-Shop? Ihr kennt den Vorhand-Shop nicht?
Return hätte ich noch in Beinarbeit, aber sag erstmal, was der Vorhand-Shop ist.
Rückhand-Drive hatten wir ja, kennen wir ja alle den Schlag. Und Vorhand-Shop ist eigentlich der durchgezogene Vorhand-Slice. Den kennt ihr natürlich nicht, weil ihr keinen A-Trainerschein habt, aber der durchgezogene
Vorhand-Slice
wird Shop genannt auch tatsächlich in der Fachsprache. Okay. Na gut, aber wir reden über Beinarbeit offensichtlich als nächstes.
Wo nennt man den Vorhand-Shop? Was ist das denn?
Hab ich noch nie gehört.
In Osnabrück.
In Osnabrück, so.
Aber Osnabrück-Stadt.
Ja. Nee, nicht im Osnabrücker Landkreis,
nur also in Osnabrück-Stadt. Return und Beinarbeit würde ich noch ergänzen wollen.
Ja, bitte.
Beinarbeit ich würde gut. Auch noch den Halbvolley
okay.
Oh, bitte, ja. Ergänzen.
Bitte.
Also Return Djokovic,
ja.
Beinarbeit Steffi Graf.
Ja.
Und mein Lieblingsschlag, der Halbvolley, das ist ja der Schlag derjenigen, die nicht so schnell sind.
Ja.
Absoluter Gott dieses Schlages, John McEnroe.
Ja.
Der mit seinem Dunlop-Schläger rüber gestreichelt hat. Oh. Großartig.
Ja.
Lag natürlich auch daran, dass er nicht so der Pfeilschnellste war und dann immer an der T-Linie der Ball schon da war. Aber er hat das perfektioniert.
McEnroe, mein erstes Vorbild.
Ja,
mein absolut. Sohn heißt John, nicht ohne Zufall. Wir sollen ja ein bisschen was über uns erzählen.
Haben ja, natürlich. Das hat Felix Hutt gesagt. Ja. Und du hast ihn wegen John hast ihn John genannt?
John.
Ach, John.
Wie McEnroe.
Ja,
so. Sehr gut. Ich springe gleich über den Tisch hier.
Aber der ist klein, da musst du nicht so weit springen.
Und du hast den aber auch angegeben auf dem Fragebogen.
Ja, ich habe die Kategorie da einfach mit reingeschrieben.
Ja, du hast gesagt John McEnroe.
Absolut. Also
Vorbildfunktion oder?
Als Spieler generell. Ja. Naja, Vorbildfunktion kann man irgendwie...
Oder Lieblingsspieler?
Kann man ja nicht sagen. Also ich bin ja...
You cannot be serious.
Ich glaube, ihr seid ein Jahrgang. Und ihr seid beide in Deutschland geboren.
Ich glaube, er ist ein Jahr älter.
Oh.
Und er sieht, glaube ich, 10 Jahre älter aus.
Okay, ja.
Aber er kann trotzdem noch deutlich besser Tennis spielen. Und Vorbild natürlich nicht. Aber ich bin Fan von Spielern und Spielerinnen, die irgendwie anders sind. Ob das Kyrgios ist oder John McEnroe oder irgendwie Leute, die was Besonderes machen. Und bei John McEnroe war ja auch diese Schimpferei, das war ja Masche. Der hat ja dadurch sich irgendwie eher den anderen aus dem Konzept gebracht. Und
du würdest auch sagen, wenn du hast ihn oft live erlebt, das war schon Stilmittel auch. Der hat das eingesetzt oder ist das immer ein Wutausbruch gewesen?
Das ist manchmal ein Wutausbruch gewesen. Der hat das oft auch eingesetzt und er hat sich einmal verzockt. Und das waren auch Australian Open. Da hatten die ITF oder wer auch immer, hatten die Regeln geändert. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Warning, Second Warning, Punktabzug, Spielabzug. Und sie hatten einen rausgenommen. Und er brüllte wieder und hatte schon 7 Warnings. Und der Schiedsrichter sagte, Game, Set and Match, der andere.
Ja.
Und ich glaube, da war es aber ein wirklicher Wutausbruch.
Da, ja, da war er dann richtig sauer.
Ja.
Absolut nachvollziehbar. Geht ja gerade auch wieder total viral jetzt hier mal auch, um uns ein bisschen an die jungen Zielgruppen zu wenden, wie McEnroe aus der Sprecherkabine bei den US Open Flushing Meadows im weißen Hemd und in Jeanshose kurz auf den Platz geht, einen Aufschlag macht gegen Djokovic, surfen Volley, ihm den Vorhand-Volley-Cross hinten reinlegt und
habe ich gesehen. Großartig.
Geil, ne?
Aber ja, auch dieser gestreichelte wieder. Das hätte ja auch schon wieder ein Halbvolley werden können.
Ja, ja.
Und er spricht auch den Trailer für Eurosport bei den Australian Open dieses Jahr.
Kann man sich denn heute gar nicht mehr vorstellen, aber, und das war noch eine Frage, die mich interessiert, weil du ja auf vielen Turnieren warst, es gab ja früher auch so eine Art, auch so eine ATP-Band, oder? Auf Players-Partys hat John McEnroe irgendwo Gitarre gespielt und Vitas Gerulaitis oder wer auch
Yannick immer. Yannick Noah hat gesungen, der hat auch CDs rausgebracht.
Schlagzeug oder so. Aber
also die Musikergeneration, Wielander, McEnroe, Noah, richtig, die haben schon immer, ich bin jetzt nicht so ein Musikexperte, ich habe die ein, zwei Mal gehört und dachte mir, also Spaß haben sie, aber ob das jetzt so allerletzte Musikqualität ist, weiß ich nicht. Ja. Noah habe ich hier tatsächlich in Hamburg mal in der Markthalle gesehen, da spielte er ein Konzert. Das war immer ganz schön laut und also ich kenne mich aber nicht gut genug aus, ob das jetzt irgendwie High-End war oder irgendwie nur Fröhlichkeit.
Aber das gab's, ne? Die haben sozusagen auf Players-Partys haben die zusammen musiziert.
Noah hatte auch ein geiles Restaurant in New York. Ganz in Schwarz gestrichen, gute Küche, gute Weine und manchmal spielt er da auch abends.
Ach was?
Zum Beispiel während der US Open, wo auch mal vor dem Match oder so.
Ehrlich?
Das nahm er nicht so genau,
glaube ich. Das höre ich das erste Mal.
Das wusste ich auch nicht.
Ich glaube, das Restaurant hieß Harlequin.
Okay. Harlequin, okay. Ja. Das
müssen wir nochmal nachgucken.
Das müssen wir uns merken. Das kennt Tom vom Renault Twingo. Das ist ja sein Lieblingsauto. Deswegen kann er sich das gut merken.
So. Heute ist Lars gegen mich.
Ja, ich merke das schon ein bisschen. Ne?
Sehr schön, sehr schön. Yannick Noah, Restaurant in New York. Das finde ich ja mega geil. Ich weiß, dass er ein Hotel eröffnet hat in Kamerun auf der Insel Krabi oder Krabdi oder so. Ich glaube, da ist er geboren und da hat er jetzt ein Hotel. Die Villa Noah hat er da irgendwie aufgemacht.
Ach, das wusste ich nicht. Aber Nadal hat jetzt auch ein Hotel eröffnet.
Und ihr wisst ja, worüber sich Noah und Nadal immer Gedanken machen. Wie hat sich Tennis verändert? Gerade im Blick auf Leistungssport. Da hast du ja auch sicherlich uns einiges mit auf den Weg zu geben und den Hörern. Also, was würdest du da sagen, was das Thema Inszenierung, um mal ein, zwei Stichworte zu geben, und überdachte Stadien und Preisgelder angeht? So.
Also, erstmal sportlich glaube ich, dass wir im Profi-Tennis gerade in solcher Umbruchsphase sind. Ich glaube, dass Alcaraz mit seinem Spiel Tennis in eine neue Welt heben wird, wie es vor vielen Jahren Federer gemacht hat, wie es vielleicht davor mal Sampras gemacht hat, wie der spielt. Wird, glaube ich, also das heißt jetzt nicht, dass der die nächsten 20 Grand-Slam-Turniere gewinnt, aber ich glaube, die Art des Spielens werden sich die anderen angucken und werden in ein, zwei Jahren auch so spielen und dann ist das halt dieses Niveau. Beim Frauentennis sehe ich das im Augenblick nicht nach dem Rücktritt von Serena Williams. Da ist, finde ich, so eine Lücke, da weiß man nicht, wohin es geht. Mhm. Was Tennis generell angeht, ist natürlich diese Eventisierung wahnsinnig. Es gibt ja heute kein bedeutendes Turnier mehr, was nicht geschuldet den Fernsehübertragungen ein Center Court oder noch ein, zwei weitere Courts hat, die überdacht werden können. Das heißt, ich bin unabhängig vom Wetter. Früher war es ja so, in Wimbledon um 11 fing es an zu regnen, bis 18 Uhr, dann war da nichts. Dann war da Testbild oder irgendwie Pfarrer Fliege mit seiner Talkshow oder irgendwie solche Geschichten. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und das ist natürlich großartig. Was nicht so großartig ist, ich bin ein großer Freund bei Grand-Slam-Turnieren vom Ausspielen des fünften Satzes, dass da jetzt mal ein Champions-Tiebreak gespielt wird, mal bis 10 oder 12 gespielt wird, mal gleich ein Tiebreak. Ich mochte 42-40 für irgendwen. Mhm. Weil das waren die Spiele, über die man dann heute noch redet. Und aber das ist natürlich auch dem Fernsehen geschuldet, weil das Fernsehen will wissen, wann geht's los und wann hört's auf.
Und, ist das eine Entwicklung, die vom Fernsehen kam, oder ist das von den Spielern gekommen? Weil das ist natürlich auch eine unfassbare Belastung, wenn so ein Satz nochmal so lange dauert wie drei ganze Sätze.
Naja, für die Spieler war das, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen natürlich, wenn ich 42-40 spiele, dann werde ich vermutlich die nächste Runde verlieren.
Ja.
Aber andererseits natürlich auch, bin ich dann part of einem Match, das Geschichte schreibt.
Was ein Mythos
und,
ist.
Was ein Mythos wird. Und ich glaube, wenn man die Spieler fragen würde, dann würden die sagen, lass mal ausspielen.
Mhm.
Und deshalb glaube ich, es ist eine Fernsehkiste. Mhm. Wann fängt es an, wann hört es auf?
Mhm.
Und die Bodenbelege, dass die alle ungefähr gleich geworden sind, das kritisierst du auch? Oder?
Ja, Bodenbelege finde ich doof. Also früher war es so in Wimbledon, wenn man mal eine Radioübertragung gehört hat von Wimbledon, dann hörte man einen Schlag und dann hörte man gar nichts. Und dann hörte man nochmal das Seitenbett und dann war das der Volley, während auf Hartplätzen dröhnte es und donnerte es. Und wenn man sich anguckt, es kamen ja auch ganz viele verschiedene Spielertypen. Gab es ja. In Wimbledon kamen Spieler wie Pat Cash, Surf and Volley, witziger Typ, ganz eigenes Spiel. Der hat ja drei Viertel des Jahres gar nichts gewonnen.
Ja.
Aber wenn Rasensaison war, war der halt da. Oder Wielander, Wielers, die haben halt in Paris gespielt und man konnte in einem Ballwechsel einen Kaffee trinken gehen, kam wieder raus und spielte den immer noch. Ich mochte diese Vielfalt.
Ja.
Heute ist Paris vielleicht der schnellste Boden, weil die auf Beton spielen mit ein bisschen Staub drauf.
Mhm.
Wimbledon ist ja deutlich langsamer durch Bälle, durchs Gras und die Hartplätze. Da kann man halt durch die Beschichtung ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ein paar mehr Körner drauf, aber eigentlich ist das ja, es ist ja dasselbe Spiel, was die alle spielen.
Ja, also
die
spielen ja und alle Belege sind ja irgendwie angeglichen. Genau. Ne? Also das muss man schon sagen. Und das macht natürlich auch das Spiel dann irgendwie uniformer.
Ja,
irgendwie
man sagt
alle spielen
dann,
irgendwie gleich, und weil die Rezepte die gleichen sind, wie man zum Erfolg kommt.
Man sagt dann dazu ehrlicher Bodenbelag, ja, irgendwie ja, weil alle haben die gleichen Chancen, aber diese ungewöhnlichen Spitzen, diese Surf-and-Volley-Typen oder diese Sandplatzwühler, die sind natürlich raus.
Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die der Attraktivität jetzt gar nicht so zuträglich gewesen ist.
Mhm.
Weil so diese Spezialspieler, das fand ich schon, ist auch spannend. Ne? Also tatsächlich auch diese Sandplatzwühler, die sonst auf einem anderen Platz irgendwie, also in Wimbledon nie eine Runde gewonnen, aber in Roland Garros immer für ein Halbfinale gut, so. Das ist schon auch spannend, das irgendwie zu sehen. Vielleicht ist ja eine gute Beobachtung auch von dir, jetzt dieses variable Spiel, was Alcaraz so anbietet, obwohl er natürlich auch ein unfassbarer Hardhitter ist, aber der hat natürlich viel Varianz im Spiel und bietet irgendwie viel an. Vielleicht führt das auch dazu, dass wieder ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Spielwitz ins Spiel kommt und ein bisschen auch das spielerische Element auch wieder ein bisschen.
Ja, vielleicht auch das. Ich finde, man hat so im vergangenen Jahr auch durchaus schon gesehen, dass auch Nadal spielte Masleis, was man früher nie gesehen hat. Und vielleicht sind das so erste Ansätze, dass die Spieler sagen, ich muss mal gucken, ob ich irgendeinen Weg finde, den anderen aufs Glatteis zu führen oder auszukontern oder auszugucken. Ich würde mir das wünschen.
Ja, absolut. Also ein bisschen hat man das schon gesehen. Auch Djokovic hat häufiger auch mal den Weg ans Netz gesucht, war zu beobachten. Und das sicherlich nicht, weil er plötzlich auch irgendwie Mitte 30 ist und nicht mehr so gut kann. Wenn du den siehst, der ist total frisch, der spielt 5 Stunden von der Grundlinie ohne Probleme, sondern der versucht irgendwie sein Spiel variabler zu gestalten und das nicht ganz so ausrechenbar zu machen für den Gegner. Das beobachten wir.
Und was wir gesagt haben, ist es halt, Surf and Volley spielen macht es ja nicht konditionell nicht einfacher.
Genau.
Also links-rechts laufen ist ja manchmal sogar die einfache Variante als zwischendurch vor und zurück und dann wieder rechts und
absolut.
Links.
Absolut.
kostet schon Körner.
Ja, ja, absolut. Absolut. Körperlich, ich meine, das wissen wir, Boris hat ja auch viel, viel Surfen-Volley gespielt und ihn hat das wahrscheinlich inklusive Bäckerhecht die Hüfte gekostet.
So. Ob es jetzt das Surfen-Volley-Spiel war oder eben das schwere Gewicht,
ja,
was glaube ich tödlich ist.
So eine Mischung. Ne?
Naja, und ich glaube auch die Art und Weise zu trainieren früher.
Ja. Ja.
Also früher sind die in eine Halle gegangen, da waren 10 Grad und dann hat er sich beim ersten Ball auf den Betonboden geschmissen.
Ja, ja.
Heute kommen die Spieler, machen 3 Stunden Stretching und dann fangen sie ganz langsam an. Die sind ja heute, professionelles Tennis heißt ja heute, dass du einen 8-Stunden-Tag hast.
Ja.
Mit Massage und Physio und Yoga und allem drum und dran. Und das führt natürlich auch dazu, Ernährung gehört auch noch dazu, das führt auch dazu, dass die Körper halt länger funktionieren.
Ja, 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 total. Absolut, klar. Das war natürlich früher ein Teilzeitjob irgendwie, halbtags. Ne? Die haben irgendwie 2 Stunden am Tag vielleicht.
Ja, und das aber dann beinhart. Ne? Und,
ja, ja,
dann,
ja, und dann halt geknüppelt. Ja, 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 ja.
Hm. Naja. Bist du bereit fürs Tennisabitur?
Ich glaube nie.
Nie. Nee, ich habe...
aber ich glaube, ich komme da irgendwie nicht raus.
Naja, ja, man kommt nicht so richtig.
Ich habe aber eine gute Nachricht für dich, weil Lars ist dein Joker. Lars ist dein Freund und Helfer. Und das ist so wie bei dem Film Spione wie wir. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo die Schauspieler eben auch so eine Augenklappe haben und schummeln und dann sich unter einen Gips, ja, unter dem nicht, über den nicht gebrochenen Arm einen Spickzettel hinmachen. Wie heißen die? Dan Aykroyd. Und Chevy Chase, sensationeller Film.
Ich muss jetzt tief durchatmen, aber
also,
fang mal an.
Von der Seite, wir fangen auch einfach an. Du kriegst einen einfachen Einstieg. Endspielgegner von Boris Becker 1985 im Finale. In Wimbledon.
Jarrett. Anders Jarrett.
Endspielgegner, der war im Halbfinale, glaube ich, der Gegner. Ja. Der Endspielgegner kam ja aus Südafrika, wie wir wissen.
Kevin Curran. Schon bei der ersten Frage. Das ist ja wie bei Wer wird Millionär? 500 Euro wiedersehen.
Ja, gut, ein Joker ist weg.
Du hättest mich anrufen können.
Du hättest dein,
Sorry.
Du hast Lars nicht mal angeguckt. Ja.
Ja.
Nee, das ist so wie bei, wenn man Wer wird Millionär zu Hause spielt, mit so einem Brettspiel,
ja,
dann sagt man auch immer, ich weiß alles. Und man denkt, man weiß es und wenn man im Studio sitzt, ich werde es raus.
Okay, pass auf.
Fangen wir nochmal an.
Eine weitere Boris Becker-Frage. Der zweite Vorname von Boris Becker.
Ja.
Lars, weißt du den?
Natürlich weiß ich den.
Ich würde jetzt auch wieder was sagen und bin mir wieder Franz.
Ja. Richtig.
Das ist ganz stark.
Absolut.
Der zweite Vorname von der Gräfin, von Stefanie.
Maria.
So, guck mal.
Jetzt bin ich drin.
Jetzt bist du drin. Und dann würde ich nochmal den, weil du bist ja eben schon, das ist ja unser Vorteil. Ja, du bist ja eben schon länger dabei, deswegen können wir auch Fragen stellen, die ein bisschen länger her sind.
Zum Beispiel, woher kommt der Name Franz bei Boris Becker?
Ja.
Zweifel vom Opa.
Ja, von Franz von Assisi natürlich. So.
Ja?
Ja, natürlich,
das
klar.
Quatsch,
ja.
Das Quatsch, oder? Das ist
von Franz Beckenbauer.
Wir erinnern uns, aber du weißt ja, wer vor Boris Becker die Nummer 1 in Deutschland war, 1, 2 Jahre, 3 Jahre vorher im Tennissport.
Ich gucke gleich mal zum Joker, stell mir erstmal die Frage.
Junge Mann mit Locken.
Ja, natürlich, Hamburger Michael Westphal.
Ja, ja. Oder dem der Pinneberger, dem der, Hamburger der, zum Ärger. Er
der ein absoluter Popstar. Wir haben, du hattest es eben gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Michael Westphal war natürlich ein wahnsinnig gut aussehender Typ. Irgendwie, wie sagt man hier, Bravo-Star-Schnitt und so.
War das nicht bei dem, wo der Boden sich aufrollte?
Und gegen wen? Genau. Richtig, in der damaligen
Frankfurter Festhalle.
Richtig.
Oder Römer.
Und gegen welches Land haben die gespielt?
Die haben gespielt, also ich kann noch was anderes erzählen. Es wurde damals in ARD und ZDF wurde um 20 Uhr
parallel übertragen.
Die Tagesschau fiel aus.
Sensationell.
Ich finde, das gibt den Punkt.
Sonderpunkt irgendwie. Dann reden wir über 5 Sätze. Das Ergebnis im 5. Satz 15-13.
Tschechoslowakei. Thomas
gegen Smith. Die Tschechoslowakei.
Gegen Thomas Schmid.
Genau. Ganz stark.
Ja.
Und Smith, Lars, Frage an dich.
Schmid
spielte was für einen Schläger? Aus welchem Material?
Welches Material? Wahrscheinlich war das ein...
Zweifel Holz, ne?
Der spielte einen Holzschläger mit Herz.
Holzschläger und zwar von Major.
Weiß ich nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie auch immer. Aber der spielt halt nicht so ein Donny Björn Borg-Holzschläger.
Oder ein Slatzenga, wie dein Nachbar immer zu sagen pflegt. Oder ein Snauwert.
Ja,
eins von diesen drei Fabrikaten. Wahnsinnig geiles Spiel. Unfassbar. Und dann hat sich dieser Boden da so aufgerollt. Ne?
Bei der Netzattacke.
Ja.
So ich glaube, an der T-Linie. Ne? So.
Ja. Und man hatte echt gedacht, sind es Mose mindestens gerissen. Aber Westphal spielte und kämpfte weiter.
Und keine Tagesschau.
Keine Tagesschau.
Weil er so lange spielte.
Ja. Das wusste ich nicht. Aber warum steigt denn der andere Sender damit ein?
Weil parallel? Das so geil war.
Damals. Ja? Konnte man da einfach auf den Knopf
drücken? Ich weiß es nicht. Also die haben es beide gemacht. Warum, weiß ich auch nicht.
Okay. Konzertierte Aktion.
Wir haben,
von den Öffentlich-Rechtlichen.
Aber dann möchte ich noch mal ein bisschen auch eine schwierigere Frage stellen. Weil du hast ja eine Folge von uns schon gehört, richtig?
Ich habe mehrere Folgen.
Mehrere Folgen gehört. Okay.
Du warst dann, das mit mehreren Folgen.
Dann, weil dann möchte ich mal die Frage stellen, wie feuerte sich dein ehemaliger Arbeitskollege Carly Underberg beim Tennis an, wenn er selber spielte?
Die Folge habe ich gehört.
Ja.
Und ich weiß, dass er erzählt hat, dass er während des Spiels seine Spiele selbst kommentiert hat.
Ja.
Als wäre er Radioreporter so. Geil. Unterberg ans Netz und Wolli jetzt Punkt 30.
Ja, genau.
Aber mehr weiß ich nicht.
Okay. Lars, hilf uns mal, du bist der Joker.
Ja, natürlich.
Wobei damit runden wir das Tennis-Abitur ab.
Ich bin der Joker und was mir jetzt gerade nicht einfällt, Carly hat erzählt, von Bothmer, glaube ich, ist sein Lieblingsgegner. Lukas von Bothmer ist sein Lieblingsgegner und er versucht ihn zu provozieren, indem er ein sehr langgezogenes Allee Underberg
und die Faust ins Gesicht
und die Faust irgendwie gibt, um einen besonders schönen Punkt, einen Rückhand-Longline-Winner, glaube ich sogar, abzufeiern.
Pass auf, Andreas, wenn du zum Tennis fährst, wichtiges Match oder gleich auch zum MTHC fährst zum Trainieren und du müsstest dich mit einem Lied pushen. Das machst du ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee.
Aber wenn du jetzt das und jetzt, ja, so wie Rocky vom Film.
Wahrscheinlich was von Jannik Noah.
Vom Boxkampf. Gibt es ein Lied, wo du sagst, da kriege ich Gänsehaut und dann gehe ich auf den Court?
Ich hätte meinen Agenturkollegen Achim Schneider fragen müssen. Der hat zu Hause 5000 Schallplatten stehen. Hat eine Anlage stehen, für die andere sich Häuser kaufen und weiß alles.
Okay.
Ich bin kein so okay. Musik, ich höre Musik so
nebenbei.
Ich höre die Musik, die nur wenn sie nicht stört. Also ich bin so ein Supermarkt-Musikhörer, leider.
Okay. Na gut, dann solltest du, ich kann dir einen Tennis-Podcast empfehlen, den du auf dem Weg zum MTHC hören kannst. Aber hast du denn jetzt hier noch eine Abiturfrage? Oder,
nein, ich
hoffe
nicht.
Ich wollte ja sagen, das rundete dein Allee.
Ach so,
rundete das Tennisabitur ab. Wir gratulieren.
Ja, du hast bestanden, natürlich auf jeden bestanden. Fall.
Herzlichen Dank.
Mit Bravour.
Ich Hut ab. Nicht davon ausgegangen.
Und wir werden André Antic dann auch in ein paar Wochen befragen. Und da brauchen wir noch ein paar saftige Fragen dann, ein paar Hinweise, wo er vielleicht ein paar Schwachpunkte hat. Weil du sagtest, André Antic vom Tennismagazin, der Chefredakteur, der weiß alles.
Im Grunde ist André Antic mein Auftraggeber. Da muss ich natürlich ein bisschen sensibel mit umgehen, mit diesen Dingen.
Ja.
Aber ich würde mir was ausdenken.
Man soll nicht auf dem Ast sägen, oder wie geht das?
So.
Verstehe. Ja, du kannst gerne auch noch zwei Sätze zu deiner Zeitschrift sagen. Stichwort André Antic, Tennis Sport. Zielgruppe hattest du erwähnt. Ich habe sie abonniert. Ich bin Kunde.
Ja.
Sehr Lars gut. Nicht.
Sehr gut.
Ich noch nicht.
Er sagt immer, gib mir mal, können wir jetzt ja teilen dann die Kosten.
Naja so. Gut, nee, das ist selber. Natürlich die Leserquote. Ne? Da sagt man Auflage schon mal zwei bei euch.
Ja.
Minimum.
Ja. Das ist schon.
Das kannst du reinrechnen und dann kannst du schon gleich wieder einen anderen TKP nehmen.
Ja, genau. Ja.
Und wir reichen das in der Mannschaft auch nochmal rum. Komplett.
Ja, also guck mal.
Mal 8. Oder 15. Oder Winterteam.
4. Das ist eine große Mannschaft, weil die sehr verletzungsanfällig ist.
Ja, gibst du ein, zwei Storys, die erscheint ja viermal im Jahr, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Gibst du ein, zwei, drei Stories, wo du sagst, kauft euch mal eine alte Ausgabe, das war ein Highlight der Vergangenheit oder das ist ein Highlight für die Zukunft?
Also wir kümmern uns tatsächlich um diese Mischung aus Training und Business. Wir haben eine Serie gemacht im vergangenen Jahr, wo wir...
Also Business auch für Tennistrainer sozusagen?
Für Tennistrainer,
sozusagen?
Okay. Wo wir eine Serie gemacht haben, in jeder Folge eine Übungsreihe für Trainer, so kann ich neue Zielgruppen erschließen. Beispielsweise die Menschen, die lange nicht gespielt haben, weil sie Kinder gekriegt haben, im Job eingespannt waren und jetzt wieder anfangen. Oder der angestrengte Manager, die angestrengte, im Beruf angestrengte Frau, die sagen, ich habe in der Woche eine Stunde Zeit und mache mich fertig. Und solche Dinge, dann kümmern wir uns um Psychologie. Also wir sagen, wir haben eine Geschichte gemacht im Grunde für Eltern, wo das Ergebnis war, Eltern, wenn ihr eure Kinder Leistungssport, Leistungstennis machen lässt, dann ist das gut. Und warum?
Okay.
Und in der nächsten Folge, da kann ich vielleicht schon mal Lust drauf machen, drucken wir das Buch von Laura Siegemund ab, die darin beschreibt, die psychologischen Aspekte von Tennis beschreibt, wo auch Trainer und seine Schüler Honig saugen können. Und ich würde sagen, einfach mal reingucken.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut.
Kein Geheimnis, wir nehmen während der Australian Open auf. Hast du ein, zwei Bold Predictions? Wir haben in der Jahreszusammenfassung ein, zwei Prognosen rausgehauen. Also beispielsweise, der wird Nummer eins, die wird Nummer eins, der und der gewinnt, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, gewinnt einen Grand Slam. Hast du so ein, zwei Thesen, die wir in einem Jahr dann auch wieder Vorlage legen können?
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, Zverev gewinnt ein Grand Slam Turnier. Ich glaube nicht in diesem Jahr.
Okay.
Ich sage, er gewinnt ein Grand Slam Turnier und ich sage, um hier den Hamburger Kreis zu schließen, Eva Lies kommt unter die ersten 75.
Okay. Oh ja, das finde ich auch gut und würde an der Stelle auf so ein ganz bisschen tagesaktuell reingehen, denn nicht nur mich hat es irritiert, sondern offensichtlich auch die restliche Tenniswelt. Sascha Zverev hat in irgendeinem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass Rafael Nadal in diesem Jahr zurücktritt.
Ja.
Glaubt ihr das auch?
Unterschreibe ich.
Ja?
Unterschreibe ich sofort.
Der ist doch voll im Arsch.
Also das heißt, er noch einmal French Open und dann...
Wahrscheinlich.
Kann er das machen mit dem Sieg? Glaubt ihm, traut ihm das zu? Dieses Jahr nochmal French Open gewinnen?
Nein, wenn Alcaraz mitspielt, nein.
Wenn er nochmal was gewinnt, dann Paris. Aber da bin ich bei dir, da muss es gut laufen. Möglichst Alcaraz nach seiner Verletzungspause noch
Alcaraz nicht müsste, gut. Müsste jemand anders rausnehmen vielleicht.
Ja, oder Alcaraz gegen Djokovic irgendwie oder beide raus und also wenn, dann Paris, aber so richtig glaube ich auch nicht mehr
dran. Ihr glaubt nicht mehr dran, okay.
Nee, ich glaube da nicht dran. Und ich finde, wir haben viele, viele gute Spieler aktuell. Also ich gucke gerne Tennis. Ich bin immer noch begeistert, wenn ich Berrettini gegen Murray sehe, die erste Runde Australian Open.
Hammer.
Wahnsinn. Ja, ich bin elektrisiert und ich finde das Schöne, es kommen immer gute neue Spieler nach.
Ja, selbst erste Runde Zverev, dieser Peruaner.
Ja, der war
tolles
irre,
Tennis.
Irre, was der gespielt hat, obwohl er überhaupt gar kein Halbplatz-Spezialist ist.
Ne? Der ist ja noch das, was man früher gesagt hat, Sandplatzwühler.
Sandplatzwühler
eigentlich. Treibt sich ja in erster Linie in Südamerika rum, spielt da seine Turniere. Gut.
Ja, und ich finde, ich bin auch ganz optimistisch für dieses Jahr, was das Damentennis angeht. Da geht irgendwie viel. Jule Niemeyer hat stark gespielt gegen Swiatek. Das war ein enges Höschen, wie man zu sagen pflegt, im ersten Satz.
6-4, 7-5.
Und im zweiten auch natürlich. Also ein enges Match, würde ich sagen. Und Eva hat totales Potenzial. Ella Seidel, also in Hamburg sind wir ganz gut gesegnet. Irgendwie die letzten drei deutschen Meisterinnen kamen irgendwie hier aus Hamburg. Also da geht was.
Und ich würde auch sagen, weiter gucken, Frühstücksfernsehen, Australian Open und dann immer so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Und so schließt sich auch der Kreis. Du hast angefangen mit den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, von denen du berichten durftest.
Ja, und wir möchten dich gerne einladen in unsere VIP-Loge zu den deutschen Meisterschaften in Bruchsal.
Toll, freue ich mich, danke.
Nein, aber wir wollen natürlich eine Frage noch stellen, weil du bist ein weit gereister Tennis-Enthusiast. Was würdest du sagen, ist das schönste Tennisturnier auf der Tour?
New York.
Ah.
Okay. Ich bin bei New York, tolle Stadt, tolles Turnier und dieses Laute, das Flair. Also ich bin bei den US Open New York.
Okay.
Warst du denn auch bei den Grand Prix-Turnieren regelmäßig, so wie sie früher hießen, also in Europa rauf und runter? Oder hast du nur die großen vier gemacht plus noch drei andere?
Naja, die großen vier dazu, dann Key Biscayne, Indian Wells, Barcelona, Marom und solche Geschichten.
Warst du auch in Borstad in Schweden?
Nein.
Das
soll aber schick sein.
Ja, das ist mein Lieblingsturnier.
Da müssen wir alle hin.
Das ist sehr schick, weil es direkt am Meer ist.
Da machen wir eine schöne Tennisreise, ein Doublette 76.
Eine Leserreise, eine Hörerrennenreise.
Hörer- und Leserreise.
Das ist ja auch manchmal so diese kleinen Turniere, die Charme haben, die sich um die Spieler kümmern. Also ich finde auch Kitzbühel irgendwie. Aber in Kitzbühel ist auch toll.
Ich dachte jetzt bei diesen kleinen Turnieren, dass du schon wieder mit dieser Braunschweig-Nummer anfangen willst.
Nicht Braunschweig.
Aber Kitzbühel, ja. Ja, klar.
Ich hätte das nicht erzählen sollen mit Braunschweig.
Wenn das so familiär ist und man natürlich auf so einer kleinen Anlage auch dicht drankommt an Trainingsplätze und an Spielerinnen und so, das macht natürlich irgendwie irre Spaß dann.
Ja. Wunderbar. Andreas, wir sagen herzlichen Dank für die Zeit. Wir entlassen dich rechtzeitig zum Tennistraining. Wir haben ganz klare vertragliche Vereinbarungen hier getroffen.
Absolut.
Dass du um 20 Uhr rechtzeitig bei den Tenniskameraden auf dem Court stehst. Das Versprechen wollen wir halten. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die sensationellen Anekdoten. Und ich würde mich freuen, wenn wir da in einem regelmäßigen Austausch bleiben.
Ich sage auch herzlichen Dank. Hat mir total Spaß gemacht. Ich bin ja nicht jede Woche wie ihr dreimal in den Podcast. Also gewisse Anspannung war schon da, aber es hat Spaß gemacht. Ihr habt es toll gemacht. Und dass ich jetzt auch noch zum Tennis komme, das ist natürlich großartig.
Ja, das ist Cherry on the Cake. Also auch von meiner Seite aus herzlichen Dank. Game, Set and Mats an der Stelle. Einmal den Kollegen Wielander zitiert. Auf ein neues. Danke vielmals.
Vielen Dank.
Danke.
Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet:
Trockene Hemden. Packen Sie gleich mehrere in die Tasche, damit Sie nicht nach jedem Match auffüllen müssen.
Doublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.